Punkte 7a bis 7d und 7g bis 7q sowie den Zusatzpunkt 8. Das ist die Beratung mehrerer Vorlagen zu den Themen nachhaltiges Wachstum und ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Und sobald Sie Platz genommen haben, eröffne ich die Aussprache und erteile das Wort dem Kollegen Dr. Matthias Reiter, CDU/CSU.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Wohl keine Debatte über Nachhaltigkeit entwickelt sich, ohne dass das Beispiel des deutschen Forstwirtes von Karlowitz aus dem 18. Jahrhundert genannt wird. Heute umfasst unser Nachhaltigkeitsideal eine optimale Balance aus den drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales. Doch einzelne Maximalforderungen, meine Damen und Herren, waren gestern. Heute sind vernetzende Gateways gefragt. Unser Anspruch muss sein, Nachhaltigkeit nicht auf ein Politikziel zu beschränken, sondern die Einzelziele miteinander zu verzahnen. Dazu gehört, den Klimaschutz voranbringen, den Umweltschutz ausbauen, die Ressourceneffizienz stärken, soziale Sicherheit gewährleisten, Staatsfinanzen zu konsolidieren und das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Aber was wäre wohl Karl von Karlowitz 1713 angesichts der Borkenkäferplage, die im deutschen Wald gerade tobt, eingefallen? Hätte er dann noch zu einem maßvollen Holzeinschlag auch während der Krise geraten? Oder hätte er seine Erkenntnisse der Krise mit der Entscheidung über die zukünftige Bepflanzung und Bewirtschaftung der Wälder einfließen lassen? Hätte er die soziale Absicherung von Waldarbeitern und Fuhrleuten im Blick gehabt? Wir wissen es nicht. Krisen und Missstände erfordern heute zum Teil ein Umdenken, ein Neudenken. Deutschlands Lösung für die Bewältigung der Wirtschaftskrise nach dem Zweiten Weltkrieg war daher die Verknüpfung von Ökonomie und sozialer Marktwirtschaft, heute verkürzend als Wirtschaftswunder dargestellt. Und unsere Antwort auf die Klimakrise unter anderem heute ist die Energiewende, die in diesem Jahr mit dem Kohleausstiegsgesetz unter Berücksichtigung der sozialen Folgen in den Revieren, unter wirtschaftlichen Anreizen mit klimaschonenden Technologien begleitet wird und so alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit umfasst. Die EU hat die soziale Marktwirtschaft in ihrer Verfassung, im Lissabonner Vertrag. Mittlerweile finden sich die Aspekte der Ökologie in vielen Rechtssätzen wieder. Und letztendlich auch der Green Deal ist ein neuer Schritt in diese Richtung. Man könnte sagen, Nachhaltigkeit hat sich als Gedanke den Weg aus den deutschen Wäldern nach Brüssel und nach Europa gebahnt. Mit Blick auf die globale Entwicklung, meine Damen und Herren, sehen wir zwar einige positive Entwicklungen, aber wir müssen leider auch feststellen, dass immer noch das schnelle Wachstum dem nachhaltigen Wachstum vorgezogen wird. Nehmen wir nur die USA, die aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgestiegen sind und massiv die Gasgewinnung durch Fracking fördern. In Deutschland, meine Damen und Herren, könnten wir weiter sein. Im Mai 2013 haben wir hier im Deutschen Bundestag den Bericht unserer Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität vorgestellt, damals unter dem Vorsitz der geschätzten Kollegin Daniela Kolbe. Wir haben der Politik eine Empfehlung an die Hand gegeben, mit der sowohl Fort- als auch Rückschritt von Wachstum, Wohlstand und Lebensqualität messbar gemacht werden sollte. Wir haben die sogenannten W3-Faktoren entwickelt, quantifizierbare Wohlstandsfaktoren in den Bereichen materieller Wohlstand, Soziales und Teilhabe sowie Ökologie. Sie sollten jedes Jahr berechnet werden, um anzuzeigen, in welchen Bereichen wir für Wohlstand und Qualität mehr tun müssen. Natürlich sind nicht alle diese Empfehlungen einer Enquetekommission umgesetzt worden. Ich hätte gerne gesehen, dass wir eine Visualisierung dieser Entwicklung an einer prominenten Stelle, Herr Präsident, hier im Hause gehabt hätten. Aber nachhaltiges Wachstum hat einen hohen Stellenwert inzwischen, und dass wir uns so intensiv in dieser Sitzungswoche damit beschäftigen, spricht für sich. Meine Damen und Herren, nachhaltige Politik ist dabei kein Selbstzweck. Nachhaltige Politik erkennt die Wechselwirkung zwischen Ökonomie, Ökologie und sozialer Absicherung. Sie folgt einer an den Grundsätzen der Sparsamkeit und Effektivität ausgerichteten Haushaltsaufstellung und Haushaltsführung. Und, meine Damen und Herren, bei der AfD, sie greift gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse auf und stellt sie nicht in Abrede. Sie fördert Innovation und sie lässt ein Krisenmanagement zu, meine Damen und Herren, ohne Einzelziele zu verabsolutieren. Lassen Sie mich anhand von drei kurzen Beispielen dieser Wohlstandsfaktoren von der Enquetekommission die Wirkungszusammenhänge mal aufzeigen. Ein Indikator für den materiellen Wohlstand, also die ökonomische Dimension, ist die Staatsverschuldung. Eine übermäßige Verschuldung wirkt sich nicht nur negativ auf die Wirtschaftsentwicklung aus, sondern führt unter Umständen auch zu sozialen Einschnitten. Nachhaltige Haushalte haben wir mit unterschiedlichen Koalitionspartnern in den Jahren 2015 bis 2019 aufgestellt. Meine Damen und Herren, wer sich so verhält, hat in einer Krise genügend Reaktionsmöglichkeiten, um auch auf eine Krise zu reagieren. Das zeichnet deutsche Politik aus. Eine der sozialen Dimension zugeordneter Wohlstandsindikator ist das Bildungsniveau. Eine Studie des Deutschen Wirtschaftsinstituts in Berlin zeigt, dass die positive Entwicklung des Bildungsniveaus insbesondere durch die Wahrnehmung beruflicher Weiterbildungsangebote vorangebracht wird. Und die Arbeitsproduktivität von Unternehmen erhöht sich laut der DIW-Studie schon um 1%. Diese Weiterbildungsintensität ist wichtig. Das ist signifikant. Und gerade Unternehmen, die sich jetzt mehr der Digitalisierung zuwenden, brauchen diese Umschulungsangebote. Und auch das ist nachhaltig. Und für den Bereich der Ökologie würde ich gerne mal das aufgreifen, was die Kollegin Marie-Louise Dött, unsere umweltpolitische Sprecherin, gerade schon zur zirkulären Wirtschaft gesagt hat. Meine Damen und Herren, Kunststoffrezyklate zu produzieren aus Post-Consumer-Abfällen ist die eine Sache. Einen Markt dafür zu haben, um sie einzusetzen, ist die andere. Deshalb ist der Anreiz, den wir haben müssen, einen Anreiz zu setzen. Und zwar, dass bei einem sehr niedrigen Ölpreis der Neuware Polymere viel günstiger für Unternehmer erscheinen lässt als Rezyklate, die durch einen teuren Prozess erst hergestellt werden müssen. All diese Dinge sind wichtig, sie sind Beispiele. Es gilt dafür, einen vernünftigen Ordnungsrahmen zu schaffen, der auch im digitalen Zeitalter Wettbewerb zulässt. Wir müssen nicht nur, aber auch Selbstverpflichtungen von Industrien und auch der Gesellschaft weiter fordern. Anreize für ressourcensparendes Wirtschaften sind zu setzen, und eine regelmäßige Bestandsaufnahme unserer Ziele gehört mit dazu. Das alles in einem Rahmen, in dem das Digital, in dem der Wettbewerb von einer Vermachtung der Märkte durch große Digitalkonzerne vorangetrieben wird, meine Damen und Herren, das ist eine Herausforderung. Und Ludwig Erhard hätte uns in dieser Situation zum Maßhalten aufgerufen. Man sollte nur so viel verteilen, wie man nach Maßgabe der Produktion herzugeben imstande ist. Ökonomie, Ökologie und soziale Absicherung, das ist der Fahrplan, den die Union dafür hat. Herzlichen Dank.
Steffen Cottré, AfD, ist der nächste Redner.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, also ich kann wenig von Nachhaltigkeit entdecken. Also da werden im Zuge der Umgestaltung des Energiesystems Wälder abgeholzt. In der Bildung fallen wir zurück. Wir bezahlen unsere eigenen Exporte über die Tage 2 Salden. Wir sehen in Deutschland immer mehr Parallelgesellschaften. Und das soll Nachhaltigkeit sein? Nee, ist es mitnichten. Wir leben in Deutschland mittlerweile von der Substanz. Und die Energiewende, der Ausstieg aus der Kohle und der Ausstieg aus der Kernenergie sind riesige Programme, um uns Deutschen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wir haben in China die Produktion für PV-Module angestoßen, damit wir jetzt also auch deren PV-Module bezahlen und dort die Anlagen kaufen können. Mit dem Ausstieg aus der Kohleverstromung unterstützen wir dann die Arbeitskräfte in Polen. Dort wird nämlich die Kohle verstromt. Und wenn wir dann also den Strom auch brauchen, weil wir hier eine Lücke aufreißen, dann kriegen wir also den Kohlestrom aus Polen. Genauso stärken wir mit dem Ausstieg aus der Kernenergie die Kernenergiebranche in Frankreich. Irgendwo muss der Strom ja herkommen. Also wir machen nichts anderes als Arbeitsplatzexport ins Ausland und nichts anderes. Dadurch verlieren wir Arbeitsplätze hier im Inland. Und das kann nicht nachhaltig sein, meine Damen und Herren. Und so zieht sich das durch alle Bereiche der Energiepolitik, der Energiewende. Nord Stream 2, da haben wir ein ganz erbärmliches Bild. Anstatt den USA zu sagen, bis hierher und nicht weiter, und jetzt werden wir mal Gegenmaßnahmen ergreifen, gibt man noch, was weiß ich, 1 Milliarde auf ein Silbertablett wie ein Vasall, eine Tributzahlung. Also das ist doch nicht nachhaltig, meine Damen und Herren. Und wie gestern an dieser Stelle auch schon gesagt worden ist, die deutsche Energiepolitik ist die weltdümmste Energiepolitik. Wall Street Journal hat das gesagt, ist gestern gesagt worden, muss man hier an dieser Stelle noch mal wiederholen. Wir transferieren einfach unseren Wohlstand in andere Länder und das ist einfach nur dumm, meine Damen und Herren. Denn es nutzt doch überhaupt nichts, 2% menschengemachter CO2 hier in Deutschland. Wenn wir den gesamten Pkw-Verkehr der EU für ein Jahr lang einstellen, das ist gerade mal ein Äquivalent eines CO2-Ausstoßes in China, wenn fossile Brennstoffe 3 Wochen lang verbrannt werden. Also die Relationen stimmen überhaupt nicht. Und warum sollen wir dann unseren Wohlstand hier dafür aufgeben? Das ist doch überhaupt nicht einsichtig, meine Damen und Herren. Und dann kommen eben solche Anachronismen wie gestern. Da kostete also die Kilowattstunde 4 Euro im Intraday-Handel. Und das ist nicht nachhaltig, meine Damen und Herren. Und hier möchte ich auch kurz sinngemäß Herrn Professor Sinn auch zitieren, eine Koryphäe eben, was die Wirtschaftspolitik anbelangt. Und der sagt eben, wir müssen jetzt sehen, wie wir durch die Krise kommen, dass wir unseren Wohlstand halbwegs retten. Darum geht es hier, meine Damen und Herren, und nicht irgendwie Energiewende noch voranzutreiben, Wolkenkuckucksheim aufzubauen, sondern dass wir unseren Wohlstand hier noch halbwegs retten können. An diesem Punkt sind wir leider schon angelangt, meine Damen und Herren. Aber diese Politik der Geldvernichtung wird vermutlich in den Geschichtsbüchern stehen als die idiotischste und wohlstandsvernichtende Energiepolitik seit dem Zweiten Weltkrieg, Damen und Herren. Das muss man leider so konstatieren. Aber wenn Sie dann CO2 einsparen wollen, dann kommen Sie um Kernenergie nicht drumherum. Kernenergie ist sicher, umweltfreundlich und preiswert. Und deswegen werden überall auf der Welt Kernenergiekraftwerke gebaut. Ja, genau, preiswert. Und wenn Sie die Energiewende nehmen und dort alle Kosten reinrechnen, dann sehen Sie, dass Kernenergie die preiswerteste Variante ist. Und vergleichen Sie mal die Subventionen für Kernenergie, die verschwindend gering sind, mit den Subventionen, die wir für erneuerbare Energien haben. Und dann kommen wir eben nämlich zu dem Punkt, den ich noch mal unterstreiche, preiswerte Form. Und der deutsche Ausstieg aus der Kernenergie ist nicht nur ein Sonderweg oder eigentlich überhaupt kein Sonderweg, sondern eine Sondersackgasse, meine Damen und Herren. Und ja, Energiewende, Umbau unserer Gesellschaft. Herr Altmaier hat es gesagt, diese Aufgabe wird die Wirtschaft umkrempeln und die politische Landschaft auf Jahrzehnte verändern. Das haben viele hierzulande noch gar nicht begriffen. Ja, viele Menschen haben noch gar nicht begriffen, dass ihnen Wohlstand und Sicherheit genommen werden soll. Und kritische Stimmen dagegen werden eben leider ausgegrenzt, klein gehalten. und diskreditiert. Und man kann diese große Transformation der Wirtschaft durchaus wieder mit historischen Vorbildern vergleichen. Mao Zedong wollte was Ähnliches, wenn auch noch in krasserer Form. Aber die Leitform, die wir hier erleben, ist ähnlich schlimm. Großer Sprung nach vorne, die Wirtschaft von oben umkrempeln, ne? Von oben per Dekret. Das wird nicht funktionieren. Und die Folgen waren eben wirtschaftlicher Chaos und zig Millionen Tote. Chinesen durch Hungern. Und die Folge wird ein desaströser Kahlschlag auch in der deutschen Industrie sein. Und die energieintensiven Verbände beklagen ja eben auch zu Recht, dass der Standort hier destabilisiert wird. Und viele Unternehmen überlegen, ob sie eben Deutschland verlassen. Und das ist das, was wir hier an dieser Stelle leider sagen müssen, dass wir auch hier wieder ein Stück weit Wohlstand verlieren werden. Und zur großen Transformation gehört eben auch die Gängelung der Unternehmen. Da wird eben dann ein gutes Unternehmen, was sich an die Vorgaben der Funktionäre hält, belohnt. Und diejenigen, die das nicht tun, die sind dann eben böse und werden bestraft. Doch woher soll eigentlich das ganze Geld kommen? Das wird uns nicht gesagt. Wir zahlen hier, wir zahlen dort, aber uns bleibt überhaupt kein Geld mehr für die Weiterführung der Energiewende und sonstigen Spirenzien. Und der Weg dieser Planwirtschaft, den wir gerade beschreiten, das ist der Weg, den wir schon kennen, nämlich aus der DDR. Und das wird in den wirtschaftlichen Untergang führen, meine Damen und Herren, wenn wir nicht gleich dagegen halten. Und wir können nur dagegen halten, wir können nur Umweltschutz machen mit Kernenergie, liebe Freunde. Und Kernenergie ist sicher. Mittlerweile kann es keine Kettenreaktion unkontrolliert mehr geben. Super-GAU fällt aus, meine Damen und Herren. Kommen Sie bitte mal auf den heutigen Stand der Technik. Beschäftigen Sie sich bitte mal damit. Und dann werden Sie sehen, dass Kernenergie sicher ist. Und in diesem Sinne, meine Damen und Herren, lassen Sie uns lieber an modernen Konzepten arbeiten, anstatt an der Energiewende. Vielen Dank.
Nächster Redner ist Bernd Westphal, SPD.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, zurück zum Thema. Zum fünften Mal jährt sich die Verabschiedung der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele. Sie richten sich an Regierungen, an Parlamente, an die Privatwirtschaft, an die Zivilgesellschaft und die Wissenschaft. Das Ziel von nachhaltiger Politik ist es, unsere Erde auch für nachfolgende Generationen lebenswert zu erhalten. Für die großen Themen der Zeit sind intelligente Lösungen gefragt. Unser Handeln muss in einem umfassenden Sinne nachhaltig sein. Wir verbinden mit dem Nachhaltigkeitsbegriff die Gleichberechtigung von Ökonomie, Sozialem und Ökologie. Und natürlich gehört zur Nachhaltigkeit ökonomischer Erfolg, aber auch sozialer Fortschritt. Die industriepolitische Wende kann gelingen. Die Ziele der Bundesregierung sowie der Europäischen Kommission für die Wirtschaft und Industrie in Europa sind hoch gesteckt. Drastische Reduktion des Energieverbrauchs, fast vollständige CO2-Neutralität bis 2050, nahezu komplette Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Energiequellen und ressourcenschonendes Wirtschaften. Als wäre diese Herausforderung nicht schon groß genug, belastet zurzeit die gesamte europäische Wirtschaft die Corona-Pandemie wie ein Brandbeschleuniger. Das darf uns aber nicht dazu zu verleiten, bei den weiteren Schritten bei der nachhaltigen Entwicklung zurückzustehen. Ganz im Gegenteil. Corona macht deutlich, auch welche Defizite wir haben. Höchste Zeit also, dass Strategien und Ideen diskutiert und entwickelt werden, die alle Interessen miteinander in Einklang bringen oder auch neue austariert werden müssen. Und es werden auch Unterschiede in den politischen Strategien deutlich. Die CDU und die Grünen predigen Verzicht. Die CDU/CSU, die wollen sparen und wollen die Schulden, die durch Hilfsprogramme jetzt entstanden sind, tilgen. Natürlich so schnell wie möglich. Aber das gerade führt doch dazu, wenn wir jetzt nicht investieren, zum Abwürgen einer konjunkturellen Entwicklung, ist die falsche Botschaft, die wir zurzeit brauchen. Die Grünen wollen auf eine ökonomische Bescheidenheit aufgebaute Wirtschaft, um so ökologische Anforderungen zu erfüllen. Dies an sich ist schon gegen eine wirtschaftliche Dynamik. Mit unserer Politik zeigen wir Wege auf, wie eine nachhaltige Wirtschafts- und Industriepolitik in Deutschland und Europa gelingen kann. Zum Beispiel mit dem Ausstieg aus der Kernenergie, mit dem Klimaschutzgesetz, mit dem Kohleausstieg und Strukturstärkungsgesetz, aber natürlich auch mit einer erfolgreichen Kreislaufwirtschaft und Verstärkung und Verstetigung der Mittel für Forschung und Entwicklung. Und dass wir den Veränderungsprozess kontinuierlich fortsetzen, zeigt die jetzt anstehende EEG-Novelle, in dem viele, viele Dinge für den Ausbau der erneuerbaren Energien auf den Weg gebracht werden. Denn wer heute die Wirtschaft zukunftssicher machen will, muss den Klimaschutz mitdenken. Gerade weltweit entwickelt sich zukünftiges Potenzial, wirtschaftliches Potenzial an Märkten, an denen wir partizipieren wollen. Die Sicherung des Zugangs zu bezahlbarer und sauberer Energie ist das 7. Ziel von den 17. Und es wird dabei für Deutschland ein Standortvorteil sein, wenn wir bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien weitermachen. Das zeigen Investoren weltweit, die sich für den deutschen Standort interessieren. Gerade das wird zukünftig ein Standortvorteil in Deutschland sein. Seit über 150 Jahren ist das der Markenkern der SPD, das Austarieren von Ökonomie, Ökologie und sozialen Belangen. Und deshalb ist es natürlich auch wichtig, dass wir neben einem innovativen Umfeld auch die soziale Balance halten. Das macht sich deutlich, zum Beispiel in guten Bildungschancen oder in einen ausreichenden Ausbildungsplätze, eine ansprechende Weiterbildungsmöglichkeiten, aber auch einem wirksamen Arbeits- und Gesundheitsschutz. Es muss auch bezahlbare Arbeitsplätze mit Tarifbindung geben. Vernünftige Bezahlung ist heute natürlich wichtig neben Mitbestimmung, weil Demokratie vor dem Werkstor nicht Halt macht, meine Damen und Herren. Wir merken, dass wir nicht trotz dieser hohen sozialen und ökologischen Standards, sondern eben wegen diesen Standards so wirtschaftlich erfolgreich sind. Und deshalb ist für uns klar, dass wir den anstehenden Transformationsprozess in unseren Schlüsselindustrien Chemie, Stahl, Maschinenbau, Automobilindustrie mit staatlichem Handeln unterstützen müssen. Die Unterstützung von Innovation und nachhaltiger Industrialisierung, wie das 9. Ziel sie beschreibt, ist deshalb von zentraler Bedeutung. Und deshalb werden wir auf diesem Weg weiter fortsetzen. Wir werden mit der Dekarbonisierung der Energiesysteme und Industrieprozesse bis 2050 erfolgreich mit entschlossenem Handeln fortführen. Und ich bin davon überzeugt, dass jede Generation für ihre Herausforderungen Lösungen finden muss. Wir können nicht der nachfolgenden Generation diese Probleme hinterlassen. Vielen Dank und Glück auf.
Sandra Weser, FDP, hat jetzt das Wort.
Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir über Wachstum und ökologisch-soziale Marktwirtschaft sprechen, dann wird eins relativ schnell klar. Wir haben ja auf der linken Seite, auf der rechten Seite, die AfD, die Geisterfahrer, die im Prinzip keine Entwicklung unseres Zusammenlebens, gerade noch die Kurve bekommen, ja, die gar keine Weiterentwicklung unseres Zusammenlebens und der Wirtschaft wollen. Und auf der anderen Seite haben wir die Bundesregierung und die Grünen, die die Nachhaltigkeit ziemlich einseitig betrachten. Ja, wir müssen ambitionierte Nachhaltigkeitspolitik betreiben, aber Nachhaltigkeit bedeutet auch soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Und die Politik der Bundesregierung, meine Damen und Herren, ist hier das absolute Gegenteil. Schauen wir mal zusammen über den Tellerrand. Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen wurden eben schon angesprochen. Die setzen auf bezahlbare Energie. Deutschland hat mit den höchsten Strompreisen in Europa ein sehr schlechtes Vorbild geliefert. Und das, meine Damen und Herren, müssen wir ändern. Sorgen Sie endlich dafür, dass Nachhaltigkeitspolitik wirksam und effizient wird. Statt ständiger Zielverschärfung kommt es doch eigentlich hier nur auf die richtigen Instrumente an. Hören Sie auf, endlich am EEG rumzuschrauben, und sorgen Sie stattdessen dafür, dass die Ausweitung des EU-weiten Emissionshandels vorankommt. Das würde dem Klima und auch der Nachhaltigkeit tatsächlich helfen. Was haben wir stattdessen? Murks wie beim Gesetz zum Brennstoffemissionshandel. Das nationale Vorgehen beim CO2-Preis war von Anfang an falsch. Und in der Umsetzung ist es wahrscheinlich sogar verfassungswidrig. Und jetzt droht das große Desaster. Wenige Monate vor Start hat das BMU immer noch keine Regelungen vorgelegt zum Schutz von Carbon Leakage. Und es gibt auch immer noch keine Ideen zur Vermeidung der Doppelbelastungen. Hier wird tatsächlich der Nachhaltigkeit ein Bärendienst erwiesen, aber nicht nur der Nachhaltigkeit, sondern eben auch der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen. Und Sie lassen hiermit den Mittelstand im Stich, meine Damen und Herren. Wir Freien Demokraten sind davon überzeugt, Nachhaltigkeit im 21. Jahrhundert gelingt nur mit technologischem Fortschritt. Also hören wir doch endlich auf, politisch festzulegen, welche nachhaltigen Technologien die besten sind. Sorgen Sie stattdessen für viel Freiheit bei Forschung und Entwicklung. Und wir brauchen dafür auch Wachstum. Und wir müssen unsere Ziele möglichst gemeinsam international durchsetzen. Und auch hier gibt es keine hehren Zielvorgaben, die man stecken muss, sondern wir haben die richtigen Instrumente. Und diese richtigen Instrumente, die heißen regelbasierter Freihandel und multilaterale Institutionen, meine Damen und Herren. Und wenn wir jetzt mal zum Stichwort Mercosur kommen, warum stellt die Bundeskanzlerin dieses Abkommen in Frage? Das treibt die Südamerikaner in die Arme von China, statt sie zu mehr Klimaschutz zu bewegen. Ja, wenn man mal schaut, im Nachhaltigkeitskapitel von Mercosur, Frau Dröge, gehen die Staaten eine viel größere Verpflichtung ein. Sie wollen das Klimaschutzabkommen von Paris einhalten, sie wollen Verträge für Natur- und Artenschutz einhalten, und es schafft auch die Möglichkeit, Verstöße aufzuzeigen. Warum stellen wir jetzt dieses seit 20 Jahren verhandelte Abkommen in Frage? Machen wir uns lieber mal stark für nachhaltiges Wachstum in der ganzen Welt. Dafür setzen wir Freien Demokraten uns permanent ein, unter anderem auch mit diesem Antrag. Vielen Dank.
Ja, ich sehe es an, die Linke erhält jetzt das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wohlstand bemisst sich nicht allein an der Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts, sondern an Lebensqualität. Um nachhaltig zu wirtschaften, brauchen wir ein grundsätzliches Umdenken. Nicht der Geldbeutel darf darüber entscheiden, ob jemand in Zukunft seine Wohnung ausreichend heizen oder Reisen unternehmen kann. Von dieser Einsicht ist die herrschende Politik noch weit entfernt. Denn dazu bedarf es einer eingreifenden und lenkenden Politik. Die gewinnorientierte Privatwirtschaft kann bei einzelnen Produkten für Ökoeffizienz sorgen, aber nicht gesamtgesellschaftlich. Sie kann Elektroautos anbieten, aber keine nachhaltigen Verkehrssysteme. Sie kann Bioregale in Supermärkten füllen, aber nicht die Nahrungsketten als Ganzes ökologisieren. Systemwandel statt Klimawandel, wie Fridays for Futures das nennen, ist die Losung des Tages. Für die Industrie in Deutschland heißt das zum Beispiel, verbindliche und ehrgeizige Verpflichtungen zur vollständigen Vermeidung von Treibhausgasen, insbesondere in den energieintensiven Branchen Stahl, Zement und der Chemieindustrie. Der europäische Emissionshandel reicht dafür nicht aus. Die Vermeidung des Verbrauchs von Rohstoffen muss an erster Stelle stehen. Ziel muss es sein, in geschlossenen Kreisläufen zu wirtschaften und Rohstoffe immer wieder zu verwenden. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz und die Ökodesign-Richtlinie der EU sind dafür deutlich zu verschärfen. Und im Gegenzug zu diesen Forderungen an die Privatwirtschaft brauchen wir sehr viel mutigere Hilfen für die Entwicklung neuer CO2-neutraler Produktionsverfahren. Über Wasserstoff ist schon geredet worden. Und wir müssen einen finanziellen Ausgleich schaffen für Unternehmen, denen durch entsprechende steigende Produktionskosten Nachteile im Export entstehen. Für diesen Umbau, meine Damen und Herren, müssen wir die Kenntnisse und Fähigkeiten der Beschäftigten mobilisieren, statt die Leute auf die Straße zu setzen, wie das die Firma Continental in Babenhausen bei mir zu Hause oder die Norma in Maintal gerade probiert. Belegschaften und ihre Betriebsräte sowie die Gewerkschaften müssen mitentscheiden, welche Produkte das Unternehmen in Zukunft klimaneutral herstellen soll. Betriebe, deren bisherige Produktion nicht schnell genug umgestellt werden kann, sollten mit staatlicher Hilfe die Zeit bekommen, sich neue Geschäftsfelder zu erschließen. Die IG Metall schlägt hierzu die Schaffung eines Transformationsfonds vor. Ich halte das für eine gute Idee. Wo es nicht gelingt, Menschen, die vom Arbeitsplatzverlust bedroht sind, muss ihnen eine gute Zukunft gesichert werden. Transformationskurzarbeitergeld zur Weiterbildung, staatliche Beschäftigungs- und Einkommensgarantien sind hier das Mittel der Wahl. Der Prozess muss begleitet werden mit einer Verkürzung der Arbeitszeit. Wir haben nicht mehr viel Zeit, das Ruder herumzureißen. Danke schön.
Dieter Janicek, Bündnis 90 Die Grünen, hat jetzt das Wort.
Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Cottré, wenn Sie sich mit der AfD hier so glühend für die Atomenergie einsetzen, dann wäre es doch jetzt auch ein Nichts für Sie, wenn Sie jetzt einfach durch die Wahlkreise ziehen und für das Atomendlager bei sich werben zu Hause. Ich meine, es ist doch hanebüchen, dass Sie uns hier erzählen, dass 200 Milliarden Euro Endkosten für das Atomendlager billig seien. Das ist billige Energie der AfD. Da kann ich nur den Kopf schütteln. Aber jetzt auch ganz konkret zur Bundesregierung. Herr Altmaier, ich will Ihnen mal ganz konkret erzählen, was Energiepolitik im Jahr 2020 in Bayern auf der Rechtsgrundlage der Bundesregierung bedeutet. Vor 10 Jahren hat der Landkreis Rhön-Grabfeld einen Windpark versucht zu genehmigen. Der wurde genehmigt. Dann kam die 10-H-Regel. Dann haben die Investoren und die Bürgerenergiegenossenschaften angefangen zu bauen. Sie haben 10 Fundamente errichtet, ungefähr 10 Millionen Euro investiert. Und jetzt hat die bayerische Staatsregierung ein Baugesetz erlassen, das es nicht erlaubt, neue Technologien anzuwenden. Also wir haben hier eine Millionenruine vor Ort. Das ist Folge Ihrer Politik und Ihrer Freunde in Bayern. Antiklimaschutzpolitik ist das. Und es ist auch Folge Ihrer Politik, dass in den letzten Jahren mehr Arbeitsplätze in den erneuerbaren Energien vernichtet worden sind, als wir im gesamten Bereich der Kohleindustrie überhaupt haben. Und Milliardeninvestitionen gehen jetzt in diese Bereiche rein, und wir kommen nicht voran, zum Beispiel beim Ausbau der Windenergie im Süden. Das kann es nicht sein, das müssen Sie dringend ändern. Und auch beim Thema Wasserstoff bin ich auf Ihrer Seite, dass wir das vorantreiben müssen. Wir müssen Partnerschaften finden. Wir werden auch den gesamten Strom dafür nicht auf erneuerbarer Basis allein in Deutschland produzieren. Aber wir müssen dann auch darüber diskutieren, welche Anwendungen wir eigentlich wirklich brauchen. Und Sie können sich doch nicht gemeinsam mit der Automobilindustrie hinstellen und sagen, das ist der Anwendungsbereich, wenn die Industrie im Stahlbereich, im Chemiebereich, in vielen Bereichen diese Anwendungen dringend braucht. Wir brauchen ja auch Entscheidungen, und die sind Sie nicht bereit zu treffen. Und Sie können nicht den Leuten alles erzählen und am Ende nichts realisieren. Sie brauchen ja wirklich mal ein konkretes Konzept, was voranweist. Und überhaupt beim Thema Automobilwirtschaft. Ich wohne hier in einer Region, die auch schwer betroffen ist, nämlich der Bereich von Audi und BMW, Ingolstadt und München. Wir brauchen jetzt Transformationsdialoge, die nach vorne weisen. Das heißt, wir brauchen Hilfen, die konkret sind, Qualifizierungsoffensiven. Vielleicht ist auch eine 4-Tage-Woche für die Beschäftigten eine gute Idee, um Ängste abzubauen. Also nicht nur über die Vergangenheit reden, sondern wirklich entschlossen in die Zukunft zu investieren. Der Klimaschutz muss jetzt realisiert werden, denn ohne Klimaschutz, schauen Sie auf die Brände in Kalifornien, schauen Sie auf die Dürren in den deutschen Wäldern. Ohne Klimaschutz gibt es keine zugerichtete Wirtschaftspolitik mehr. Das muss jetzt der Stand sein. Damit müssen wir voranschreiten. Und ganz zum Schluss ein Thema, was vielleicht ein bisschen sperrig ist, aber doch sehr, sehr relevant auch für die deutsche Industrie. Das ist das Thema Kreislaufwirtschaft. Wir sind viel zu schlecht darin, Kreislaufwirtschaft zu realisieren. Wir haben hohe Potenziale, dass unsere Industrie insbesondere besser wird, führend beim Produktdesign, beim Ökodesign, bei der Frage, wie wir die gewaltigen Ressourcen, die wir aufwenden, dann auch wirklich wiederverwenden. Hier braucht es auch gesetzliche Initiativen, hier braucht es Fortschritte. Dazu werden wir Grüne auch, Kollegin Bettina Hoffmann, einiges vorlegen in den nächsten Wochen und Monaten. Da müssen wir eine moderne Industriepolitik machen. Also liefern Sie jetzt endlich. Der Klimaschutz ist die Aufgabe unserer Zeit. Und Jobs der Zukunft gibt es nur mit harten Klimaschutz. Dankeschön.
Jetzt erteile ich das Wort dem Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ich bedanke mich zunächst einmal für all diejenigen unter Ihnen, vor allen Dingen in der Opposition, die sich so eifrig und so engagiert an meinen Klimaschutzvorschlägen abgearbeitet haben. Das hätte ich in meinen kühnsten Träumen nicht gehofft, dass wir heute Morgen so weit kommen würden. Aber genau das ist das Ziel, dass wir diskutieren. Und wenn Sie mich kritisieren wollen, nur zu. Ich habe auch Fehler eingestanden, weil ich tatsächlich der Auffassung bin, dass wir manches vielleicht auch früher und schneller hätten erreichen können, für die Wirtschaft genauso wie für das Klima. Aber wenn Frau Lötsch sich an diesem Punkt 2 Minuten aufgehalten hat, dann sage ich, ist alles okay. Aber vielleicht hätten Sie auch mal darüber nachdenken können, ob nicht auch die Linkspartei mal irgendwo einen Fehler gemacht hat und ob Sie nicht auch mal von den Grünen etwas engagierter sich mit der Frage auseinandersetzen, wie muss man denn die Interessen der Wirtschaft so schützen und sicherstellen, dass Klimawandel möglich ist und dass am Ende der Wege in eine klimaneutrale Zukunft gelingt. Und deshalb, meine sehr verehrten Damen und Herren, bedanke ich mich sehr bei dem Vorsitzenden meiner Fraktion, bei Ralf Brinkhaus, dass wir heute über Nachhaltigkeit diskutieren. Nachhaltigkeit ist nämlich überhaupt kein einfaches Konzept. Es hört sich so logisch an, aber es lebt davon, dass Sie heute den Mut haben, Entscheidungen zu treffen oder Handlungen zu unterlassen, deren Folgen und Ergebnisse erst 1 oder 2 Generationen später sichtbar sind. Und deshalb hat man eben über Jahrhunderte und Jahrtausende die Wälder abgeholzt. Und das Buch von Herrn Karlowitz zum Wald und zum Holz war 250 Jahre lang der einzige Bereich, wo man dieses Prinzip tatsächlich konsequent umgesetzt hat. In vielen anderen Bereichen nicht. Und heute wissen wir, dass Nachhaltigkeit ein übergreifendes Prinzip ist. Als ich als junger Mensch im Saarland unterwegs war, war der Himmel schwarz und gelb von Schwefel und Ruß. Die Saar war ein toter Fluss. Und die natürlichen Ressourcen waren belastet. Und das Argument war damals wie heute, wir können anders unseren wirtschaftlichen Wohlstand nicht aufrechterhalten. Heute wissen wir, wir haben es geschafft, gemeinsam den Himmel wieder blau und die Flüsse wieder sauber zu machen. Und wir sind wirtschaftlich heute nicht schwächer, sondern stärker als damals. Nachhaltigkeit bedeutet anzuerkennen, dass Ressourcen endlich sind, und dass man aber, wenn man sorgfältig mit ihnen umgeht, sie potenziell unendlich lange nutzen und immer wieder nutzen kann. Und dazu gehört die Bereitschaft, die Dinge eben von beiden Seiten zu sehen. Von den begrenzten Ressourcen des Planeten und der Natur, aber auch im Hinblick darauf, dass wir den Menschen verpflichtet sind, ihnen ein menschenwürdiges Leben zu gewährleisten mit Bildung und mit Infrastruktur, mit sozialer Sicherheit, mit Solidarität und allem, was dazu gehört. Und das war für mich der Anlass, eine Initiative zu ergreifen, die im Grunde genommen auf einem ganz wesentlichen Gedanken beruht. So wie wir vor einigen Jahren den Streit über die friedliche Nutzung der Kernenergie nach 40 Jahren polemischer Debatte, nach Irrungen und Wirrungen zu einem guten Ende gebracht haben und seither die schöpferischen Kräfte auf ganz andere Bereiche konzentrieren können, so glaube ich, ist es der Schweiß aller Beteiligten wert, dass wir darüber nachdenken, ob wir nicht auch einen Klimakonsens erreichen können, der den jungen Menschen, die demonstrieren, die Vertrauen in uns verloren haben, die Gewissheit gibt, dass wir die einmal festgesetzten Ziele erreichen und der den vielen Mittelständlern, den Handwerkern, der Industrie die Gewissheit gibt, dass Investitionen, die sie im Vertrauen auf diese Ziele heute tätigen, nicht in 10 oder 15 Jahren frustriert werden, weil es irgendwelche gibt, die sagen, es interessiert uns nicht. Und wenn die Wirtschaft abwandert, dann ist es halt eben vielleicht sogar ganz gut. Dann sinken unsere CO2-Emissionen. Nur, meine Damen und Herren, jede Tonne Stahl, die nicht in Deutschland, sondern irgendwo anders außerhalb von Europa produziert wird, belastet das Weltklima mit mehr CO2, als wenn es in Europa produziert wird. Und deshalb wollen und brauchen wir die Industrie auch für den Klimaschutz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Europäische Union hat gestern lange erwartete Ziele vorgelegt, dass wir bis zum Jahre 2050 weitgehende Klimaneutralität erreichen wollen, ist inzwischen in Europa mit von einer übergroßen Mehrheit der Mitgliedstaaten und der Staats- und Regierungschefs akzeptiert. Und nun stellt sich die Frage, wie man damit umgeht im Hinblick auf 2030. Und selbstverständlich müssen wir doch auch die 2030er-Ziele so anpassen, dass wir am Ende Glaubwürdigkeit gewinnen im Hinblick auf das 2050er-Ziel. Aber, meine Damen und Herren, und das ist mein Vorschlag als Bundeswirtschafts- und Energieminister, ich werde auch als Präsident von mehreren Ratsformationen, die darüber zu beraten und zu entscheiden haben, alles da reinsetzen, dass wir sagen, das sind siamesische Zwillinge. Natürlich kann man solche Ziele setzen, aber dann muss man in dem Moment, wo man sie verabschiedet, auch sagen, wie man die Wirtschaft vor den Belastungen schützt, die damit verbunden sind, und wie man sicherstellt, dass die Industrie nicht irgendwann in China und in Russland und in Indien und anderswo ist und damit dieses ehrgeizige Projekt misslingt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich werde auf viele von Ihnen in den nächsten Wochen zugehen. Ich bin auch gerne bereit, Ihren Einladungen zu folgen. Ich glaube, dass es wichtig wäre, dass man vor Beginn der heißen Wahlkampfphase über die grundlegenden Aspekte Einigkeit erzielt. Es wird noch genügend übrig bleiben, worüber wir streiten können, auch kontrovers. Es geht gar nicht darum, ein Thema aus dem Diskurs oder aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Es geht nur darum, dass wir ähnlich wie mit der Marktwirtschaft vor vielen Jahren, ähnlich wie mit unserer wehrhaften Demokratie, ähnlich wie mit vielen Fragen, zum Beispiel die notwendigen Wirtschaftsreformen zu Beginn des letzten oder dieses Jahrhunderts, dass wir Klarheit, Verlässlichkeit schaffen und damit auch einen Beitrag zum gesellschaftlichen und politischen Frieden in diesem Land. Vielen Dank.
Vielen Dank, Peter Altmaier. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, von mir Ihnen. Danke Ihnen. Und der nächste Redner für die FDP-Fraktion, Dr. Martin Neumann.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Coronavirus hat uns und die Wirtschaft zeitweise lahmgelegt und uns ganz deutlich gezeigt, dass einzig nur durch Verzicht, wie ihn die Grünen gern hier gebetsmühlenartig predigen, kein Wachstum, keine Weiterentwicklung entstehen kann. Nachhaltigkeit heißt für mich aber ebenso Generationengerechtigkeit. Wir versuchen, nachfolgenden Generationen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen. Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir müssen es nicht nur versuchen, sondern wir müssen es auch machen. Dazu gehört aber auch, meine Damen und Herren, Chancen und Optionen für Technologie und Innovation offen zu halten und keinen starren Weg, sondern ein klares Ziel vorzugeben. Ich verweise in diesem Zusammenhang auf unseren Antrag unter dem Titel Mit Innovation zu nachhaltigem Wachstum. Um es noch konkreter zu machen, meine Damen und Herren, dazu gehört zum Beispiel auch die Grundhaltung der Grünen, blauen Wasserstoff zum Beispiel zu verteufeln. Liebe Kollegen der Grünen-Fraktion, Klimaschutz ist für mich nicht nur ein Teil Nachhaltigkeit, sondern es ist mittlerweile in der Gesellschaft und auch hier im Plenum angekommen, außer hier auf der rechten Seite. Für den Technologie- und Industriestandort Deutschland bedeutet ein Hochlauf der Wasserstofftechnologie Exportchancen und vor allen Dingen damit auch Klimaschutz für andere Länder der Welt, die nicht eins zu eins dem deutschen Alleingang folgen wollen. Und wir haben dazu einen Antrag geschrieben, auf den ich hier verweise, Tempo in der Energiepolitik. Ja, meine Damen und Herren, es bringt nichts, einzelne Energieträger oder Technologien konsequent abzustrafen. Wir brauchen eine gute Diversifizierung unserer Energieträger, um auf einem wirklich breiten Fundament für die Zukunft zu stehen. Und wir sind uns auch einig, meine Damen und Herren, Effizienztechnologien made in Germany kann ein Exportschlager werden. Und liebe Kollegen der AfD, es bringt uns auch nichts, mit unzähligen Anträgen zur vierten Generation Atomkraft zu behelligen. Im Ausschuss für Technikfolgenabschätzung waren sich alle Fraktionen einig, ein unabhängiges Gutachten zu dieser Technologie in Auftrag zu geben. Wer hat dieses Gutachten blockiert? Ja, natürlich die AfD. Und es bringt auch nichts, aus dem Euratom-Vertrag auszusteigen, wie es die Linken hier fordern. Für nachhaltiges Wachstum, liebe Kolleginnen und Kollegen, brauchen wir eine funktionierende Marktwirtschaft. Wir brauchen erstens Innovation, wir brauchen mehr Innovation, wir brauchen zweitens eine Technologieoffenheit der Energieträger,
Herr Dr. Neumann,
einen Wettbewerb der emissionsarmen Energieträger. Wir brauchen drittens Chancengleichheit für diese und nachfolgende Generationen. Und viertens, das kann nur mit einer funktionierenden Wirtschaft passieren. Ich bedanke mich.
Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, Dr. Neumann. Es war jetzt zu knapp. Dann bekommt Herr Hilse das Wort für eine Kurzintervention.
Ich bedanke mich vielmals, Frau Präsidentin, dass Sie mir die Gelegenheit geben, etwas richtigzustellen. Die AfD-Fraktion hatte beantragt, so ein Gutachten zu Kernreaktoren Generation 4 in Auftrag zu geben. Allerdings wurde, also es haben sich mehrere Institute dafür beworben und es wurde das Institut favorisiert, welches also ausgesprochener Gegner Kernenergie ist. Und deswegen hatten wir vorgeschlagen, zwei Studien zu erstellen, die dann auch nicht mehr gekostet hätten. Und das hat der Rest des Gremiums abgelehnt. Also wir hätten gern diese Studien in Auftrag gegeben, aber nicht, wenn von vornherein schon klar ist, dass es also ausgewiesene Kernenergiegegner sind. Und deswegen hatten wir gefordert, ein möglichst Positivgutachten und ein Negativgutachten meinetwegen und diese Gutachten dann übereinander zu legen und dann, dass die Parlamentarier dann mit ihrer Weisheit quasi entscheiden können, ob das. Bitte?
Gut, jetzt ist Herr Hilse dran. Und,
okay, ja, das
vielen
wollte ich.
Dank.
Ich wollte es bloß klar.
Ja, danke schön, Dr. Neumann. Wollen Sie? Müssen nicht.
Dazu antworten. Das Thema ist natürlich wirklich ein Thema, was man wissenschaftlich betrachten muss und behandeln muss. Und die Frage von vornherein Institute auszuschalten oder auszugrenzen, halte ich für etwas gefährlich. Man kann darüber diskutieren, völlig klar. Aber ich glaube, es gab eine Diskussion auch in diesem Ausschuss, der dazu hätte führen können, ein geeignetes Institut auszuwählen. Und ich glaube schon, dass wir hier an der Stelle Bedarf haben, uns auch über diese Fragen auszutauschen. Aber wie gesagt, Sie haben es abgelehnt. Das Thema ist vom Tisch und in dem Augenblick kommen wir jetzt nicht weiter. Danke.
Vielen Dank. Dann kommt die nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Gabriele Kaczmarek.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute schon mehrfach angesprochen, nachhaltiges Handeln ist mehr als Energiepolitik. Nachhaltigkeit hat drei Dimensionen, ökologisch, ökonomisch und sozial. Soziale Auswirkungen auf die Menschen in diesem Land, in Europa, aber auch auf der Welt. Deshalb ist es notwendig, bei allen Entscheidungen alle drei Aspekte im Blick zu haben. Wenn wir über nachhaltiges Wachstum reden, reicht es also nicht aus, alleine über Energiepolitik oder die Transformation in der Automobilindustrie zu reden. Was ich vermisse, Herr Altmaier, ist eine intensive Beschäftigung mit weiteren Branchen, zum Beispiel die industrielle Gesundheitswirtschaft, eine konjunkturresistente Leitbranche, ein investitionsstarker, exportstarker Bereich mit 1 Million Arbeitsplätze. Ich erwarte mehr Engagement von Seiten des BMWi, denn es reicht nicht, wie wir heute oder gestern aus der Presse, wie wir erfahren konnten, dass die Bundesregierung drei Pharmaunternehmen fördern möchte, wie Frau Ministerin Kalitschek mitteilte. Das alleine ist natürlich kein sich mit der Branche beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen, was notwendig ist, damit auch weiterhin dieser Leitmarkt unsere Stärke in Deutschland ausbauen und dass wir sie auch nutzen können. Nachhaltiges Wachstum und ökologisch-soziale Marktwirtschaft sind fest miteinander verbunden. Das bedeutet, immer wenn es darum geht, wie auch in der Zukunft Wachstum generiert werden kann, muss zeitgleich auch die Umwelt und die sozialen Wirkungsweisen mitgedacht werden. Ist sie, die Entscheidung, umweltverträglich, führt sie zu einer stärkeren Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, gerade auch mit Blick auf Erhalt der Beschäftigten. Neben einer fairen Wettbewerbsordnung gehört gute Arbeitsbedingungen ebenso dazu. Und Herr Brinkhaus, Sie sitzen gerade da. Ich habe am Wochenende Ihre Einlassung auf Frage der Presse gelesen, als es darum ging, welches Gesetz fällt Ihnen denn ein, wenn man so zurückblickt, was nicht nachhaltig war. Da haben Sie zwei Beispiele genannt, die Grundrente und die Mütterrente, und haben gesagt, diese Entscheidung wäre womöglich anders ausgefallen. Dazu will ich schon sagen, Herr Brinkhaus, es ist ein exemplarisches Beispiel dafür, dass man nicht unbedingt, ja, verstanden will ich nicht sagen, aber akzeptiert hat, dass es immer um drei Dimensionen geht, neben der ökonomischen, ökologischen, auch um die soziale Dimension in diesem Land und um Gerechtigkeit, um gesellschaftlichen Zusammenhalt, und dass dieses immer in Verbindung gebracht werden muss. Denn eins ist klar, wer sein Leben lang gearbeitet hat, hat eine auskömmliche Rente verdient, heute, morgen und übermorgen. Und deshalb ist so eine Entscheidung nachhaltig, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie sind Grundlage für Entscheidungen, zum Beispiel für die Arbeit von morgen, wenn ich über Mindestlohn nachdenke, über Bildung, über Digitalisierung. Sie sind aber auch Grundlage für gute, nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. Nachhaltiges Wachstum, gespeist aus klugen Ideen, gelingt nur, wenn wir die Umwelt und die Menschen und ihre Lebenssituation im Mittelpunkt der Entscheidung stellen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Gabriele Kaczmarek. Der Nächste ist startbereit, richtet die Krawatte. Ja, natürlich muss er sein. Nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Klaus Ernst.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gebe Herrn Altmaier vollkommen recht. Wir haben den Klimawandel unterschätzt. Sie haben das zugegeben. Das freut mich sehr. Das macht in der Politik nicht jeder. Es gibt heute eine große Einigkeit, dass es eine menschengemachte Klimaveränderung gibt. Das ist gut so. Es gibt nur eine Fraktion hier im Bundestag, die glaubt, dass die Erde noch eine Scheibe ist. Die wird auch noch lernen, dass man am Rand nicht runterfällt. Und ich hoffe, dass es auch in Klimapolitik noch stattfindet. Wir haben inzwischen tatsächlich ehrgeizige Ziele. Frau von der Leyen hat die noch mal erhöht. 55% Reduzierung Treibhausgasemissionen bis 2030. Sie sagt ehrgeizig, aber machbar. Da hat sie recht. Die Richtung stimmt. Sie musste aber oft gegen Widerstand, auch aus der Fraktion der Konservativen, hier auch gegen andere, vor allem aber der Industrie durchgesetzt werden. Die Industrie hat ihre technischen Möglichkeiten eher zum Schummeln eingesetzt und nicht für den Klimawandel neue technische Lösungen zu finden. Das war ein Problem, unter dem leiden wir heute noch. Heute haben wir auch aber, und das möchte ich schon deutlich sagen, auch einen richtigen Weg eingeschlagen. Wir gehen in Richtung klimaneutrale Technologie, zum Beispiel Stahl und Wasserstoff. Wir sind im Bereich Mobilität ebenfalls mit klimafreundlichen Antrieben unterwegs, mit vielen Verzögerungen, die dort zu verzeichnen sind. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Und darin liegt auch unsere Chance. Ich bin überzeugt, dass wir den Klimawandel nicht durch Verzicht, sondern insbesondere durch technische Lösungen beheben können, meine Damen und Herren. Und darin liegt auch unsere Chance, weil wir mit den technischen Lösungen, die hier produziert werden, auch die Arbeitsplätze sichern und die Arbeitsplätze auch für die Exportindustrie regenerieren, die wir brauchen, wenn wir hier unseren Wohlstand sichern wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb freue ich mich über die Entwicklungen, die es in diesem Bereich gibt. Aber, meine Damen und Herren, noch leben wir im Heute. Die Transformationsprozesse bergen auch sozialen Sprengstoff. Sie wissen das. Erst vorgestern zum Beispiel hat die Firma Schaeffler, die auch in meinem Wahlkreis zu Hause ist, die Entlassung von 4.400 Leuten angekündigt. Gleichzeitig verlagert das Unternehmen Produktion ins Ausland und verschärft damit noch die Probleme, die mit der Transformation verbunden sind. Wenn der Wandel gelingen soll, brauchen wir Regelungen, damit die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht unter die Räder kommen in diesem Prozess, meine Damen und Herren. Und deshalb brauchen wir mehr Mitbestimmung der Betriebsräte bei solchen Entscheidungen, ob Produktion verlagert wird oder nicht. Wir brauchen mehr Rechte der Belegschaft, um alternative Vorschläge, die sie selber machen, durchsetzen zu können. Und wir brauchen, wo staatliche Unterstützung notwendig ist, die Bindung dieser Unterstützung an Arbeitsplatzgarantien. Meine Damen und Herren, sonst wird das zulasten der Beschäftigten gehen, und das werden wir nicht mitmachen. Vollkommen abwegig ist mein letzter Punkt. Vollkommen abwegig ist aber der Vorschlag von Ihnen, Herrn Altmaier, dass man sagt, jetzt bleiben wir bei 40%, deckeln wir die Sozialausgaben. Es wird nicht ohne Arbeitsplatzverluste abgehen. Wir brauchen Geld für Weiterbildung, auch von der Bundesagentur für Arbeit. Wir brauchen einen starken, sicheren Sozialstaat, wenn wir diese Umwandlung in vernünftige Bahnen bewältigen wollen. Und deshalb ist Ihr Vorschlag wirklich abwegig. Wir werden dem nie und nimmer zustimmen, die Sozialbeiträge zu deckeln.
Vielen Dank, Klaus Ernst. Vielen Dank Ihnen. Nächste Rednerin für Bündnis 90, die Grünen, Katharina Dröge.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Minister Altmaier, liebe Kolleginnen und Kollegen! Dieser Sommer ist schon wieder ein trauriger Rekordsommer. Rekordbrände in Kalifornien, Rekordtemperaturen in der Arktis, Rekordbrände im Amazonas-Regenwald. Und auch hier bei uns zu Hause können wir unserem eigenen Wald beim Vertrocknen zuschauen. Herr Altmaier, die Folgen einer falschen Politik, die werden wir nicht erst in 2 oder 3 Generationen merken. Die Folgen einer falschen Politik, die können wir schon ganz konkret heute im Hier und Jetzt wahrnehmen. Der Klimawandel ist nicht mehr Zukunft, er ist Realität. Und es wird Zeit, dass das auch in der politischen Erkenntnis hier im Deutschen Bundestag endlich ankommt. Und Sie, Herr Altmaier, Sie verantworten eigentlich das Ressort, das der Schlüssel wäre im Kampf gegen die Klimakrise. Sie sind Minister für Wirtschaft und Energie. Sie haben es in der Hand, dass dieses Land sich auf den Weg macht, der Welt zu zeigen, wie man klimaneutral wirtschaften kann, wie man gleichzeitig den Kampf gegen die Klimakrise gewinnen kann und positive Effekte für die Jobs, für die Beschäftigung in diesem Land schafft. Das ist Ihre Aufgabe. Da können Sie uns zeigen, wie das geht. Und jetzt komme ich zu Ihrem Vorschlag mit dem Klimakonsens. Ehrlich gesagt, wir Grünen, wir sind bei jedem Vorschlag, der ernsthaft Klimakrise bekämpft, natürlich dabei. Das Problem bei Ihnen, das ist die Ernsthaftigkeit. Sie können uns nicht auf der einen Seite in einen Gesprächskreis einladen und auf der anderen Seite hier im Parlament das Gegenteil tun. Da sind wir doch nicht dabei, Herr Altmaier. Sie haben es als Minister in der Hand zu handeln. Sie müssen endlich vorwärts machen beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Ohne die erneuerbaren Energien werden wir die Wirtschaft nicht klimaneutral machen. Ohne erneuerbaren Energien kriegen wir keinen grünen Wasserstoff. Und dann müssen Sie uns auch keine Geschichten mehr vom klimaneutralen Stahl erzählen. Das funktioniert nicht ohne den Ausbau der erneuerbaren Energien. Da müssen Sie handeln. Und ohne die Transformation der Automobilindustrie werden Sie das auch nicht schaffen. Deswegen ist es unglaubwürdig, wenn Sie auf der einen Seite so einen Klimakonsens anbieten und auf der anderen Seite mit Herrn Scheuer gemeinsam für eine Prämie für Verbrennungsmotoren kämpfen. Auch das passt nicht zusammen, Herr Altmaier. Und dann das Thema Handelspolitik. Sie haben eines der stärksten Instrumente in der Hand, mit dem Freihandelsabkommen Mercosur darauf einzuwirken, dass die Brände im Amazonas-Regenwald endlich aufhören. Sie könnten dieses Abkommen nachverhandeln. Sie könnten starke Klimaschutzklauseln hineinverhandeln, die den Amazonas-Regenwald effektiv schützen, die diese wichtige Lunge unseres Planeten dann auch bewahren. Und nichts tun Sie, nichts tun Sie. Sie sind einer der Treiber auf europäischer Ebene, dass dieses Abkommen unverändert abgeschlossen wird. Das ist unglaubwürdig, Herr Altmaier. Wenn man Klimaschutz ernst meint, dann muss man nicht nur darüber reden, dann muss man nicht nur große Pläne ankündigen, sondern muss es im Hier und Jetzt machen. Sie sind Minister, Sie sind gewählt fürs Handeln und nicht fürs Reden.
Vielen Dank, Katharina Dröge. Vielen Dank Ihnen. Und der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Andreas Lenz.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zunächst einmal möchte ich betonen, dass Nachhaltigkeit auch und gerade ein Wirtschaftsthema ist. Beispielsweise durch das SDG, das globale Nachhaltigkeitsziel Nummer 9. Und das heißt Unterstützung von Innovation und nachhaltiger Industrialisierung. Und das ist genau das, was wir wollen und das, was wir auch machen übrigens, die Herausforderungen des Klimawandels durch Innovation zu lösen und dabei unsere starke industrielle Basis natürlich zu erhalten. Und wer, wenn nicht wir, soll denn die Themen Ökologie und Ökonomie zusammenbringen, meine sehr geehrten Damen und Herren? Dass wir schon große Fortschritte erzielt haben, sieht man doch allein anhand der Zahlen. Wir werden das Klimaziel 2020 einhalten. Übrigens auch ohne Corona hätten wir annähernd 40% CO2-Äquivalent gegenüber 1990 eingespart. Wir stehen bei annähernd 50% Erneuerbare im Strombereich. Wir sind weltweit führend in puncto Kreislaufwirtschaft. Bei der Nutzung von Rezyklaten wollen wir weiter zulegen. Kreislaufwirtschaft wird zukünftig umfassender zu betrachten sein. Und durch das Klimapaket haben wir hinsichtlich der Energieeffizienz endlich den schlafenden Riesen im Wärmebereich geweckt. Die Programme sind ein Riesenerfolg. Durch die steuerliche Förderung der energetischen Sanierung steigen endlich die Sanierungsquoten. Wir sehen daran auch, Anreize wirken besser als Verbote, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Antragszahlen haben sich in einigen Segmenten wie bei den Heizungen mittlerweile verdreifacht, voraussichtlich ca. 240.000 in 2020. Circa die Hälfte davon sind übrigens Ölaustauschfälle. Bei den Sanierungen sind die Anträge insgesamt um ca. 50% gestiegen, also Freiwilligkeit anstatt Zwang. Wir haben es geschafft, das Wirtschaftswachstum vom Energieverbrauch zu entkoppeln. Und das sind alles Erfolge, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das sind alles unsere Erfolge, liebe Freundinnen und Freunde. Aber man kann nicht einfach Schnipp machen und alles ist Solar, alles ist Wind und grüner Wasserstoff, alles ist CO2-neutral. Das verkennt eben auch die Komplexität der Realität. Transformation heißt immer auch Transformation, weil es ein Prozess ist, der nicht von heute auf morgen stattfinden kann. Wir haben auf diesem Weg schon viel geleistet, keine Frage. Es liegt aber natürlich auch noch ein langer Weg vor uns. Übrigens hilft es auch manchmal zu überlegen, was nicht nachhaltig ist. Nicht nachhaltig wäre es, wenn wir zwar die Klimaziele irgendwie erreichen würden, dafür aber das produzierende Gewerbe, die Industrie, aber auch die Landwirtschaft aus Deutschland verschwinden. Eine Tonne Stahl aus China verbraucht circa ein Viertel mehr CO2 als der in Deutschland produzierte Stahl. Das wäre eben kein nachhaltiger Weg. Übrigens interessant, dass Herr Ernst ja von den Linken jetzt auch so bedacht auf die exportorientierten Arbeitsplätze ist. Finde ich ja insgesamt gut, aber Sie haben ja lange Zeit die Exportüberschüsse massiv kritisiert. Da hört man jetzt übrigens auch weniger gerade im Moment. Deshalb,
Herr Kollege Dr. Lenz, das hat jetzt eine Frage oder ein Kommentar von Herrn Ernst produziert. Erlauben Sie das?
Das machen wir gerne im Anschluss, aber wir dürfen ja den Herrn Ernst mit seinen
Anmerkungen
im Ausschuss schon auch immer ziemlich intensiv ertragen. Und
also insofern
machen wir das lieber im Anschluss.
Gut.
Gerade aus den Gründen Carbon Leakage ist es deshalb auch so gut, dass unser Wirtschaftsminister gegen das Problem vorgeht, das ich vorher gerade eben auch beschrieben habe. Den Vorschlag der sogenannten Contracts of Difference unterstützen wir deshalb ausdrücklich. Ich möchte am Schluss noch ein besonderes deutsches Beispiel für Nachhaltigkeit aufzeigen. Das sind die Familienunternehmen, das sind unsere Mittelständler. Hier wird in Generationen gedacht, hier stehen eben nicht der kurzfristige Erfolg und Gewinn im Vordergrund. Hier wird heute für morgen investiert. Das ist Nachhaltigkeit im klassischen, ja, im besten Sinne. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an all diejenigen, die den Laden gerade jetzt nachhaltig am Laufen halten. Gerade der Mittelstand schafft es durch viel Eigenkapital, im Schnitt übrigens 39% angespart in den letzten Jahren und hohe Barreserven, eben durch die Krise zu kommen. Und der Mittelstand zeigt damit eben auch, was Resilienz eigentlich bedeutet. Und Resilienz und Nachhaltigkeit hängen ja auch eng miteinander zusammen. Und der Begriff der Resilienz, der Widerstandsfähigkeit gegenüber Krisen hat eben viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Deshalb ist es richtig, dass wir Anstrengungen unternehmen, um mehr Souveränität innerhalb Deutschlands zu erhalten, ob bei der Impfstoffproduktion oder eben auch bei der Antibiotikaherstellung. Wir wollen gezielte Anreize setzen. Wir können das übrigens auch nur, weil wir nachhaltig gewirtschaftet haben als Bund in der Vergangenheit und die Haushalte entsprechend konsolidiert haben. Die schwarze Null war eben kein Irrweg. Die Konsolidierung war nachhaltige und umsichtige Politik. Was für den Mittelständler gilt, gilt in diesem Fall eben auch für den Bund. Und für uns gilt die Bewahrung der Schöpfung, die Ehrfurcht vor der Schöpfung, liegt in unserer DNA. Sie ist unser Begriff für Umweltschutz und Ressourcenschonung. Hier haben wir schon vieles geleistet, aber natürlich liegt noch ein langer Weg vor uns. In diesem Sinne herzlichen Dank.
Vielen Dank, Dr. Andreas Lenz. Und das Wort zu einer Kurzintervention hat Klaus Ernst.
Der blinkt jetzt. Ja, Herr Dr. Lenz, zu Ihrer Vorbemerkung. Wenn man vorne sitzt und den Ausschuss leitet, ist auch nicht jede Bemerkung und jeder Diskussionsbeitrag vergnügungssteuerpflichtig. Das betrifft jetzt allerdings weniger Sie, das muss ich zugeben. Ich wollte allerdings zu Ihrer Bemerkung zum Export was sagen. Sie sagen, es wäre sozusagen gegen unsere bisherige Position, wenn wir sagen oder wenn ich gesagt habe, Umwelttechnologie kann ein Exportschlager für diese Republik werden und kann deshalb dazu beitragen, Arbeitsplätze zu erhalten. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt verwechselt haben, aber Export selber ist noch kein Exportüberschuss, sondern ist der Saldo zwischen Export und Importen. Wenn wir das paaren würden, zum Beispiel mal mit dem Import von grüner Energie, zum Beispiel auch grünen Wasserstoff, der dort produziert wird, wo mehr Sonne scheint und mehr Wind weht, dann hätten wir die Möglichkeit, aus ausgeglichene Handelsbilanzen hinzukriegen, obwohl wir Exportnation im Umwelt sein würden. So möchte ich meinen Diskussionsbeitrag verstanden wissen. Und ich gehe davon aus, dass Sie da eigentlich mit mir einer Meinung wären.
Das werden wir jetzt gleich hören, wenn er antworten will, Dr. Lenz.
Ja, lieber Klaus Ernst, die Anträge, die wir in der Vergangenheit zu dem Thema von Ihnen bekommen haben, die haben einfach ein anderes Bild aufgezeigt und die können Sie sich auch gerne im Nachgang noch mal durchlesen. Sie haben immer kritisiert, dass wir einen hohen Handelsbilanzüberschuss aufgrund unserer hohen Warenexporte haben und das an sich ist nicht verkehrt und das will ich noch mal feststellen, dass wir Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft doch nicht verbieten sollen, sondern dass wir die Wettbewerbsfähigkeit weiterhin stärken sollen und dass das unser Ansatz ist. Sie wollen Wettbewerbsfähigkeit verhindern durch eben eine Kritik an unseren Exportüberschüssen. Wir wollen unsere Exportfähigkeit auch übrigens durch nachhaltige Exportgüter weiterhin stärken. Und in dem Sinne bleiben wir gerne in Kontakt und diskutieren weiterhin. Aber ich glaube, an der Stelle ändert sich unsere Haltung nicht und Ihre wahrscheinlich auch nicht. Danke.
Vielen Dank. Muss spannend sein im Wirtschaftsausschuss. Ja. Vielen Dank, Dr. Lenz. Vielen Dank, Klaus Ernst. Letzter Redner in der Debatte, Timon Gremmels für die SPD-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Transformation unserer Industriegesellschaft ist eine der sehr großen Herausforderungen dieser Zeit, aber sie bietet auch eine sehr große Chance, mit klimafreundlichen, nachhaltigen Produkten wieder Weltmarktführerschaft zu erlangen als Bundesrepublik Deutschland. Das ist unser Anliegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dass uns das gelingen kann, haben wir doch gezeigt als Sozialdemokraten unter Gerd Schröder. Wir haben es doch mit unserem damaligen Koalitionspartner geschafft, mit dem EEG über die PV-Branche, die Windbranche zum Weltmarktführer zu machen. Das heißt, das ist ein richtiger Weg. Damit gibt es bis heute über 300.000 nachhaltige Arbeitsplätze in Deutschland. Das heißt, wir können Energiewende, wir können Nachhaltigkeit und wir können Transformation, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das kann, das sage ich als Mitglied der Partei der Arbeit, das ist die Sozialdemokratie, unser Selbstverständnis, nur mit den Beschäftigten geschehen. Wir feiern in diesem Jahr 100 Jahre Mitbestimmung. Und das ist gut gewesen für Deutschland. Das war vernünftig. Das hat Deutschland vorangebracht. Und deswegen brauchen wir die Kolleginnen und Kollegen in der Industrie bei der Transformation. Wir machen es mit Ihnen und nicht gegen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Herr Altmaier, ich habe mir auch Ihr 20-Punkte-Plan Klimaschutz und Wirtschaftskraft angeguckt. Da stehen ja auch ein paar vernünftige Dinge drin. Sie sprechen da von einem Klimakonsens, den Sie jetzt ganz dringend benötigen. Herr Altmaier, die Grundlage Ihres Handelns in dieser Wahlperiode, die haben wir Ihnen doch gegeben, mit dem Klimaschutzgesetz. Das ist die Grundlage. Wenn Sie aber wollen, dass wir da mehr tun, wir bieten Ihnen gerne an, nachzuschärfen. Herr Altmaier, das ist die Grundlage. Und wenn Sie Konsens brauchen, wenden Sie sich an Ihre eigene Fraktion. Da haben Sie noch einiges zu tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ansonsten, Herr Altmaier, messen wir Sie nicht an irgendwelchen netten 20-Punkten-Plänen, sondern wir messen Sie an konkreten Gesetzgebungsvorhaben. Und ehrlich gesagt, das EEG, was Sie ja fast zeitgleich vorgelegt haben, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, da könnten wir uns mehr vorstellen. Also wir messen Sie nicht an Ihren 20-Punkten-Plan, wir messen Sie am EEG. Und da sage ich Ihnen, da müssen wir mehr tun, gerade beim Thema Mieterstrom. Wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger, die Mieterinnen und Mieter von preiswerter PV-Industrie, von preiswerter Photovoltaik auch profitieren können. Wir haben einen eigenen Gesetzentwurf vorgelegt, der viel besser ist als das, was Sie im EEG positionieren und präsentieren. Wir möchten das gemeinsam machen und wir wollen auch mehr Photovoltaik auf die Dächer bringen. Ich wohne und komme aus Kassel. Wir haben einen riesen Logistikstandort dort. Und die Hallen sind leer. Wir haben Flächenversiegelung im großen Ausmaß, aber auf den Hallen ist keine Photovoltaik. Ich bin dafür, dass wir bei solcher großen Hallen- und Flächenversiegelung bitte schön das zur Pflicht machen. Deswegen lassen Sie uns doch gemeinsam für eine Solarpflicht kämpfen, Herr Altmaier. Da haben Sie uns als Ihre Partner. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen auch bei der Elektromobilität mehr tun. Auch hier habe ich in Nordhessen, in Rosenthal, einen innovativen Mittelständler, der sozusagen Fahrzeuge der Leichtbauklasse entwickelt hat. Der war Pionier. Da waren die großen Industrien und die großen Autokonzerne noch sehr, sehr, sehr weit weg. Da hat er schon Elektromobilität umgesetzt. Und jetzt hat er große Sorge, weil er nicht von den Förderprogrammen profitiert und ihm die Kunden weglaufen, weil sie dahin gehen, wo sie eine hohe Förderung kriegen. Und ich finde, wir sollten die Pioniere der Elektromobilität nicht alleine lassen. Tun Sie auch was für die E-Fahrzeuge der Leichtbauklasse. Da sind Sie, haben Sie die Verordnung in der Hand. Tun Sie was auch für die, die uns da und die Großen da vor sich hergetrieben haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Altmaier, ich will aber versöhnlich enden, weil ich habe mir zwei Punkte angeguckt in Ihrem 20-Punkte-Plan. Punkt 17, da haben Sie, sprechen Sie, Sie möchten gerne ein Haus der Energiewende haben. Kommen Sie zu mir in den Wahlkreis Kassel. Wir haben ein House of Energy, wir haben das Fraunhofer IEE, das die Leitwarte der Energiewende gerade baut. Da sind Sie herzlich eingeladen, ebenso wie an die Universität Kassel. Punkt 20, die Universität in Kassel will und hat im Sommer entschieden, für alle 17 UN-Nachhaltigkeitskriterien Studiengänge entsprechend anzupassen, die Forschungs- und Lehrkompetenz da zu bündeln. Das ist die Klima-Uni in Kassel. Sie sind herzlich eingeladen, Herr Altmaier. Da gehen wir auch zusammen Würstchen essen. Vielen Dank.
Die Aalwurst nehme ich an. Ne? Genau. Die Aalwurst, ja, muss einem schmecken. Dankeschön, Kollege Gremmels. Ich schließe damit die Aussprache. Tagesordnungspunkte 7a. bis 7d, 7h, 7j und 7l. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 22434, 22435, 22454, 22431, 22494, 8512 und 22502 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Es gibt keine weiteren Überweisungsvorschläge. Dann verfahren wir genauso. Tagesordnungspunkt 7g. Wir kommen zur Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zum Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Atommüllendlager vermeiden, hochradioaktive Reststoffe verwerten. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 22611 den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 17127 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Enthaltungen sehe ich keine. Die Beschlussempfehlung ist angenommen bei Ablehnung der AfD-Fraktion und Zustimmung aller anderen Fraktionen im Haus. Tagesordnungspunkt 7i. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zum Antrag der Fraktion der FDP mit dem Titel Tempo in der Energiepolitik, Wasserstoff zum neuen Öl machen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 17192 den Antrag der Fraktion der FDP auf Drucksache 15049 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Enthaltungen? Keine. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Dagegen gestimmt hat die Fraktion der FDP. Alle anderen Fraktionen des Hauses haben zugestimmt. Tagesordnungspunkt 7k. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zum Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Fukushima mahnt, Atomausstieg beschleunigen. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe B seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 22611 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 8271 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Ja, wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dankeschön. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen der SPD, der CDU, CSU, der FDP und der AfD. Dagegen gestimmt hat die Fraktion der Linken. Und enthalten haben sich Bündnis 90 die Grünen. Tagesordnungspunkt 7m. Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 die Grünen mit dem Titel In die Zukunft investieren, Kreditspielräume nutzen und erweitern. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 22260 den Antrag der Fraktion von Bündnis 90 die Grünen auf Drucksache 16841 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dankeschön. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen von SPD, CDU, CSU, FDP und AfD. Dagegen gestimmt hat die Fraktion von Bündnis 90 die Grünen und enthalten hat sich die Fraktion der Linken. Geht nur eine Weile so weiter. Tagesordnungspunkt 7n. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 die Grünen mit dem Titel Rohstoffwende zum Schutz von Menschenrechten und für eine nachhaltige Entwicklung der Industrie. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 17946 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 die Grünen auf Drucksache 16522 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen von SPD, CDU, CSU, FDP und AfD. Dagegen gestimmt haben die Fraktionen von Bündnis 90 die Grünen und der Linken. Tagesordnungspunkt 7o. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 die Grünen mit dem Titel Vorsorgeprinzip als Innovationsmotor. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 15974 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 die Grünen auf Drucksache 9270 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Enthaltungen sehe ich keine. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen von SPD, CDU, CSU, FDP und AfD. Dagegen gestimmt haben die Fraktionen der Linken und von Bündnis 90 die Grünen. Tagesordnungspunkt P. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 die Grünen mit dem Titel Aktive Kundinnen und Kunden für eine bürgernahe Energiewende. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 15944 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 die Grünen auf Drucksache 9954 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Enthaltungen sehe ich keine. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen zur Beschlussempfehlung SPD, CDU, CSU, FDP und AfD. Dagegen gestimmt haben die Fraktionen von Bündnis 90 die Grünen und der Linken. Tagesordnungspunkt 7q. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zum Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Lieferketten schützen, heimische Wertschöpfung steigern, Unterstützung von Unternehmen zur vereinfachten Produktionsrückverlagerung nach Deutschland. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 22-368 den Antrag der Fraktion der AfD auf Drucksache 20-680 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Dankeschön. Enthaltungen sehe ich keine. Die Beschlussempfehlung ist angenommen bei Gegenstimmen der AfD-Fraktion und Zustimmung aller Fraktionen des Hauses. Zusatzpunkt 8. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grüne mit dem Titel Chancen der Digitalisierung für die Energiewende nutzen, Einbau von Smart Metern im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher ausgestalten. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 17-466 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 16-048 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dankeschön. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen der Linken, der SPD, der CDU/CSU und der AfD. Dagegen gestimmt hat die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Und enthalten hat sich die Fraktion der FDP.